Vor ein paar Tagen habe ich eine Postkarte aus Pyongyang, der Hauptstadt Nordkoreas, bekommen. Und ein Gast, der neulich hier in unserem Gottesdienst war, schrieb davon, wie bewegend das ist, wenn man so offen auf der Postkarte, das geht ja immer am besten in diesen diktatorischen Staaten, die Größe und Macht Jesu erlebt. Und er grüßt alle, die zur Gemeinde Jesu gehören, hier in unserer Stadt. Ich will Sie grüßen an diesem Morgen mit dem Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen miteinander das Lied von Jochen Kleber singen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir auch das Ohr, das ich hören kann, was Gott mir ins Ohr ruft durch sein Wort. Wir singen das so, dass wir das heute mit dem Chor singen. Und zwar, der Chor singt den ersten Vers. Und wir singen dann die Verse 2 und 3 und 5 mit dem Chor, also nicht mit der Orgel, sondern zur Begleitung des Chores, dann ab Vers 2. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, du willst dein Wort hell strahlen lassen, auch jetzt in die Dunkelheit unseres Lebens hinein. Wir danken dir, dass du das Licht der Welt bist und dass du alle Finsternis erleuchten kannst. Wir wollen uns freuen an diesem herrlichen Frühlingstag und dir danken, dass du uns das Leben schenkst, dass du uns versorgst, aber noch viel mehr, dass du der Erretter und Erlöser bist. Wir wollen vor dir an diesem Morgen bekennen, dass uns so viel vor dir belastet und anklagt und uns von dir trennt. Das ist Schuld und Unrecht, Sünde, und das ist uns Leid, und wir bitten von Herzen deine Vergebung, deine Reinigung, deine Erneuerung. Wir danken dir, dass du uns jetzt ganz frei und los machen willst. Und dass du uns neuen Mut und neue Zuversicht schenkst durch dein Wort. Wir wollen dir in der Stille alles bringen, was uns belastet. Wir beten in der Stille. Wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Danke. Amen. Heute als Predigtext im Psalm 18. Ich möchte jetzt als Schriftlesung ein paar Verse lesen. Das ist im Alten Testament in Ihren Bibeln, Seite 559, Psalm 18, Vers 29. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Ich hoffe, dass Sie das alles erleben, wie Gott Sie stark macht und fähig und begabt. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.
Amen.
Wen haben Sie ganz arg lieb? Ihren Hund und Ihre Katze oder Ihre Kinder oder doch Ihre Frau? Wissen Sie, was das wichtigste Gebot ist? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Ich bin überzeugt, es gibt viele Christen, die haben Gott noch nie geliebt. Das hat Jesus am meisten bei den Pharisäern kritisiert, dass sie Gott nicht lieb haben. Haben Sie Gott lieb? Noch mehr als Ihre Katze. Haben Sie ihn lieb? Ganz vertrautes, inniges, zartes Liebesverhältnis. Wir singen vom Lied 400, die Verse 4 bis 6. 400, 4, 5 und 6. Also das war mir aus dem Herzen gesprochen, der gehört noch dazu, den singen wir doch noch von 400 noch den letzten Vers. Ich habe gerade gedacht, es ist schade, wenn man den weglassen hat, ich habe schon zugesagt. 400 den letzten Vers, ich will dich lieben, meine Krone. Nun haben wir aus diesem Psalm 18 die ersten Verse. Zuerst ist eine Einleitung da, wo berichtet wird, wann David diesen Psalm gedichtet hat. Und dann im zweiten Vers, und David sprach, herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Der da spricht, war großer Staatsmann, ein König mit 5 Königskronen, 5 Reiche, die er beherrscht hat. Er hat es in seinem Leben sehr schwer gehabt. viele Kämpfe, viele Feinde. Der Lebensraum seines Volkes war bestritten von den Nachbarvölkern. Es war gar nicht leicht, das eigene Volk zu einen. Und dann ging er selbst noch in seinem Amt jahrelang durch persönliche Verfolgung. Er hat sich oft nur retten können, indem er sich irgendwo in der Wüste verkrochen hat und versteckt hat. Das war David. Aber in diesem Psalm, der ja zweimal in der Bibel vorkommt, noch im 2. Samuel-Buch, Kapitel 22, das ist ganz selten für einen Psalm, dass er zweimal in der Bibel kommt. Aber es ist ein Ausdruck, wie wichtig das ist. Da erzählt David aus dem Rückblick, ist ein müder alter Mann. Und er gibt für junge Leute seine Lebenserfahrung wieder. Und sagt, ich habe das erlebt in diesen unheimlichen Kämpfen. Das hat mich oft wie zerrieben. Ich war oft am Boden und völlig zerstört. Ich konnte nimmer weiter. Ich hatte keine Hoffnung, keinen Mut mehr. Und da war doch der gnädige Gott da. Wisst es. Erfahrt es wie ich. Und er spricht von seinen Erfahrungen. Heute haben wir das Thema überwundene Ängste. Er kann nur bewegt danken über diese große Treue und Güte Gottes. Er ist ja in all den Psalmen immer voll davon zu reden, was er da erlebt hat. Aber jetzt sagt er, ich war oft ganz am Ende und ganz mutlos und dann hat mich Gott wieder herausgeführt. Und dann spricht er davon in die Weite. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er rüstet mich mit Kraft. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Du, Gott, bist da in meinem Leben. Ich habe dich dauernd und in jeder dunklen Stunde erfahren, erlebt. Das ist jetzt so wichtig, dass wir das einmal hören und fassen, weil in unserem Volk heute, in unserer Generation, die Ängste ja ein ungelöstes Problem geblieben sind. Die Angst frisst die Seele vieler Menschen, obwohl man kann es nicht oft genug sagen, wenn es uns äußerlich so gut geht wie noch nie, wirtschaftlich, in der Versorgung durch die Medizin, in der Sozialbetreuung, hat es noch nie gegeben. Aber die Angst ist ja eigentlich viel weniger abhängig von irgendwelchen äußeren Gefahrenumständen. Die Angst ist ja immer nur ein Zeichen unserer eigenen Zerrissenheit, unserer eigenen Schwäche und Hilflosigkeit. Und man hat den Eindruck, heute sind Menschen ganz besonders von der Angst umgetrieben. Sie werden mit der Angst nicht mehr fertig. Es wackelt alles unter den Füßen. Man hat bei jeder Nachricht Angst, was kommt. Zerstören die Menschen sich selbst? Was wird meine Zukunft sein? Wie krank bin ich eigentlich? Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Ich bin froh, dass die Bibel viel von der Angst redet. Und Jesus redet von der Angst. Er versteht uns, weil Jesus unsere Schwäche und unsere Hilflosigkeit kennt und unsere Zerrissenheit. Darum sagt er, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber der Einzige, der sagt, fürchte dich nicht und das Recht dazu hat, ist Jesus. Seid getrost, mutig. Entschlossen und couragiert. Ich habe doch diese Welt überwunden. Genau die gleiche Erfahrung, die schon David macht. Ich kann Ängste, ich weiß ja gar nicht, was sie heute bewegt an Ängsten, aber alle Ängste, die sie bewegen, alle Unsicherheiten, alles, was sie bedrückt, können sie nur überwinden. Im Aufblick auf Jesus, ihren Herrn, größer ist als alles, was sie ängstet. Der alles in seiner Hand hat, was sie heute niederdrückt. Um die Angst zu überwinden, braucht man zuerst einmal ein ganz persönliches Liebesleben. Ein ganz persönliches Liebesleben. Liebesverhältnis. Die Angst macht uns verrückt. Das äußert sich bei Ihnen, bei mir so, dass man gar nichts anderes mehr denken kann. Bei der Angst, da steht die Gefahr so beherrschend vor uns. Und wir überlegen uns immer wieder, wie wollen wir das meistern? Das geht ja nicht, weil wir wissen, wir sind so schwach. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso zerbrochener werden wir, umso mutloser. Wie hat denn das der David gemacht? Er hat ein persönliches Liebesverhältnis gehabt mit Gott. Herzlich lieb habe ich dich. Wenn der David herzlich sagt, dann meint er das. Es kommt von ganz innen heraus, vom Innersten seines Wesens. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Ein persönliches Liebesverhältnis. Wir sagen ja so etwas von der Liebe nur für das ganz zarte Vertrauensverhältnis, das wir mit einem ganz lieben Menschen haben. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie mit Gott überhaupt so ein Verhältnis haben. Wissen Sie, dass das eine große Not ist? Und zwar nicht erst in unserem Jahrhundert. Das ist schon im Neuen Testament von Jesus aufgespießt worden. Es gibt große Theologen, die sich lustig gemacht haben und sagen, man muss doch Gott nicht lieb haben, das ist doch ein mystisches Liebesverhältnis. Aber steht doch in der Bibel drin. Steht doch in der Bibel drin. Und es ist eine Tragik, dass viele Leute, sogar Leute gelehrt von der Weisheit Gottes, aber von Gott nur einen Begriff haben, wie von irgendeinem Stein, den Archäologen ausgegraben haben, wie von einem Gegenstand, wie von einem fernen Stern im Universum oder wie von einem Text im Bundesgesetzblatt. Kann ja ganz interessant und wichtig sein, aber Sie haben kein persönliches Liebesverhältnis. Und wenn Sie Ängste überwinden wollen, genügt das nicht, dass Sie von Gott wissen oder ein paar Sätze sich zurechtlegen können. Sie brauchen ein persönliches Liebesverhältnis mit dem ewigen, lebendigen Gott. Ja, wie kriegt man so ein Liebesverhältnis? Wie hat David so ein Liebesverhältnis bekommen? Bei David muss es ganz weit zurückreichen. Wahrscheinlich reicht es schon zurück in seine Jugendzeit. Und das hat ja Jesus gesagt, dass uns viele Kinder überlegen wären, die viel mehr vom Reich Gottes oft schon begriffen haben. Als Gott den David rief, war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da war schon etwas an Liebesverbindung mit Gott da. Und mit solchen Leuten kann Gott arbeiten, die in einer ganz engen Vertrauensbeziehung mit Gott leben. Und dann hat Gott ihn gerufen, und das wird das ganze Leben über für David bezeichnen, dass er Gott lieb hatte. Lieb, das heißt, er hat nie an der Güte Gottes zweifeln können. Es war ihm völlig klar, dass er Gott ganz blind vertrauen kann, auch wenn er seine Wege nicht verstand. Er wusste, dass Gott das Größte, das Beste und das Liebste seines Lebens ist. Und das war schon einmal ganz wichtig. Wir wollen doch uns nicht vormachen, in unserer Zeit, wo in vielen christlichen Versammlungen diskutiert wird, ob es überhaupt einen Gott gibt, so ganz nüchtern und kalt. Das ist doch das Ende des Christentums. Das Ende. Wo sind denn Menschen, die aus der unmittelbaren Beziehung kommen, aus der Gebetsverbindung mit Gott, aus dem Hören seines Wortes? Sie sagen, da redet mir Gott also zu und ich höre seine Stimme. Darf ich Ihnen sagen, wo der Schlüssel ist? Wo der Schlüssel ist, Zugang, wo man zu Gott Zugang kriegt. Heute Morgen hat mein Schwiegersohn angerufen, dem haben wir so ein schönes Köfferchen geschenkt. Und er hat das Zahlenschloss nicht mehr aufgebracht. Und er hat gesagt, ich hätte das Zahlenschloss eingestellt. Wie ist die Zahlenschlossnummer? Die haben heute Konfirmation, da hat sein ganzes Predigtmanuskript drin gehabt. Wollte das Köfferchen nicht zerstören. Also, wie ist der Zugang? Was ist der Schlüssel? Jetzt will ich wissen, wie kriege ich zu Gott einen Schlüssel? Wie kriege ich zu Gott einen Schlüssel? Über Gedankengrübeleien, über die Philosophen kriegt man keinen Zugang. Wie ist das Zahlenschloss für Gott? Wissen Sie, es ist in der ganzen Bibel immer das Gleiche gewesen. Über der Schuld meines Lebens kriege ich erst Zugang zu Gott. Wenn Sie erkennen, wie Gott ein heilig richtender, zürnender Gott ist und dann ihn erleben, wie die Barmherzigkeit Jesu alle ihre Schuld austilgt, hat er David in seinem Leben auch so groß erlebt. Tief gebeugt, wenn er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Wenn Sie suchen nach Gott, können Sie Gott nur finden, über den Krisen ihres Lebens, wo sie nicht mehr über Gott zu Gericht sitzen, sondern über sich selber und sich selber im Lichte Gottes erkennen und dann die Vergebung erkennen. Wir stehen doch jetzt schon in der Passionszeit und da hat ja Albert Knapp das herrliche Lied gedichtet vom gekreuzigten Jesus. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er dort als ein blutiges Lamm am Kreuz hängt. Und das ist in der Tat der Durchblick, das ist der Schlüssel zur Liebe Gottes, da erkenne ich ihn und da fange ich an, ihn zu lieben. Erst wie ich seine Gnade begreife, das habe ich ja gar nicht verdient, das ist ja alles wunderbar. Darf ich noch mal kurz begründen? Auch aus dem Wort Jesu, Jesus wurde mal von einem Pharisäer, das war ein sehr schriftkundiger Mann, eingeladen und sie wollten miteinander über theologische Probleme reden. Und der Pharisäer Simon, der hat ein großes Gastmahl gemacht und dann hat er gedacht, da kann man dann umso besser reden, wenn man gut gegessen hat. Und sie sind dann ganz tief eingestiegen in So-Sein des Daseins Gottes und so. Und während sie so ganz tief in der theologischen Unterhaltung waren, kommt eine Frau, die war eine Hure, die hat unheimlich viel Ehen gesprengt. Vermute, die hat gar nicht lang vorher eine seelsorgerliche Aussprache mit Jesus gehabt. In ihrem Leben ist viel frei geworden. Und die sank bloß Jesus zu Füßen, küsste seine Füße und weinte. Und Jesus sagt, Simon, du hast nicht begriffen, die hat's. Obwohl das eine Frau war, mit einem ganz scheußlichen Lebenswandel. Moralisch war der Simon viel besser, aber die Frau hat es begriffen, die Liebe zu Jesus. So wie die Maria vor der Martha, obwohl wir ja auch die Marthas immer brauchen, die da tätig sind. Die Maria, die Jesus zu Füßen sitzt, die Liebe ist es. Aus diesem Liebesverhältnis heraus hat David die ganzen Ängste seines Lebens, die kritischen Bedrohungen überwinden können. Und Sie wissen, was Jesus am Ende des Johannesevangeliums zu Petrus gesagt hat. Nach all den Niederlagen, nach all den Enttäuschungen, nach all der Verleugnung und der Enttäuschung. Simon, hast du mich lieb? Es klingt so kitschig wie beim Liebespaar auf der Parkbank. Und Jesus meint's nicht gefühlig, sondern ernst, hast du mich lieb? Dreimal, hast du mich lieb? Sie können mit allem Wissen von Gott durch die Säule fahren, wenn Sie ihn nicht lieb haben, Ihren Heiland und Erlöser. Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel, ist der Zugang zu Gott. Und wenn Sie in diesem Vertrauensverhältnis leben, können Sie die Ängste überwinden. Dann sind Sie geborgen und haben Frieden. Noch eine Klarheit zu dem Wort lieben. Johannesbriefe. Die Johannesbriefe haben ja so viel gesprochen. Lasst uns ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Da steht übrigens hier im Psalm 18 das Wort Racham, das ist eigentlich das Wort des Mutterschoßes, aus dem eine Mutter ihr Kind gebiert. Das ist die Liebe, die Gott in seiner Barmherzigkeit uns gibt und die ich wieder erwidern darf in der empfangenen Liebe, in der großen Dankbarkeit für das, was er mir getan hat. Herr, erweiche mein kaltes Herz, mein hartes Herz. Mach es voller Liebe. Und Johannes sagt dann im Johannesbrief, darin steht die Liebe, dass wir seine Gebote halten. Das ist keine gefühlliche Liebe allein, sondern dass sie von Herzen Ja sagen kann zu den Ordnungen Gottes. Dann erinnern wir uns, wie der Paulus sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So können sie es überwinden. Auch die ärgerlichen Dinge, auch in der Not, auch das, was sie nicht verstehen, die Rätsel ihres Lebens. Wenn sie Gott lieb haben, können Sie Ja dazu sagen? Oder wie es die Deborah singt im Alten Bund, die ihn aber lieb haben, den ewigen Gott müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ich will doch einer sein, der Gott lieb hat, aus der empfangenen Güte und Liebe. Gott ist für uns nicht ein unbekanntes Rätsel. Er hat sich doch in Jesus offenbart und ich sehe seine Gnade und Güte am Kreuz. Und jetzt muss man das Vertrauen auch einüben. Gerade weil in der Angst, dass alles so vor uns steht, die Gefahr, die Krankheit, die Not, die Menschen, die uns Böses tun. Wo findet David Ruhe? In der Liebe zu Gott? Ja, herzlich lieb habe ich dich. Er sucht keinen angstfreien Raum, den suchen wir immer wieder. Dass gar keine Ängste uns mehr bedrohen, den gibt es nicht. In dieser Welt haben wir Angst. Darf ich es vergleichen? Wie wir Kinder waren die letzten Kriegstage. Und als die Front immer näher rückte, da hat man bei uns auf der Schwäbischen Alb oben rechts und links der Straße Schützengräben ausgehoben. Und da hat man die oft abgedeckt.
Und wenn dann die Jagdbomber gekommen sind, die Amerikaner aus dem Dettinger Tal heraufgeflogen, sind sie ganz knapp im Boden geflogen. Und wer da auf der Straße war, der ist gerannt um sein Leben. Viele von ihnen haben das noch mitgemacht, um mal schnell in so einen Schützengraben hinein, mal ein bisschen rausspicken können, aber die Jagdbomber haben einen nicht mehr gekriegt. Man war geschützt im Unterstand. Was ist der Unterstand, der Schutzraum des David, wenn die Angst kommt? Was ist der Schutzraum? Er zieht sich in Gott zurück. Wir meinen immer, die Angst ginge weg. Nein, sie brauchen einen Schutzraum. Und mitten im Gedränge ihres Lebens will der ewige Gott, der Heiland Jesus, ihr Schutzraum sein. Sie bergen. Und nun sagt das David so schön, er spricht von der Burg, vom Berg meines Heils, vom Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Das wie bei einer Burg, wo man die Brücke hochklappt, dann können die Feinde nicht mehr in die Burg und dann sind die Mauern da und dahinter kann man sich verstecken. Das ist ein Lieblingsthema von mir, da will ich mich heute nicht auslassen, dass in den Psalmen Davids der Hügel Masada eine ganz wichtige Rolle spielt, der Uneinnehmbare, wo es noch keinen Schlangenpfad gab vor der Römerzeit. Da oben bin ich sicher, du bist meine Bergfeste. Und ich ziehe mich zurück in Gott. Sie haben so viel Bedrängnisse, Angst und Kümmernisse. Wo können Sie zurückziehen? Indem Sie in die Stille gehen und sagen, Herr, mein Leben ruht in deiner Hand. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Du bist mein Schutzraum. Und er weiß um seine Schwäche, dieser David. Er weiß, wie schwach er ist. Er schafft das nicht. Er versagt, er kann das nicht. Du, Herr, bist meine Stärke. Er rechnet ganz fest damit, dass Gott durch ihn redet, dass Gott ihm die Weisheit schenkt, dass Gott ihn ausrüstet. Das ist der Unterschied. Dieses Vertrauen muss man einüben, das hat man gar nicht. Denke an zwei Liebenzeller Schwestern, die ich vor Jahren einmal besucht habe in Bangladesch, in Shantikutir, die ganz abseits, gab kein Telefon dort. Nur so Kanäle, so Bootskanäle, auf denen man stundenlang fährt, bis man da hinkommt und in der Klinik in einem ganz armen Gebiet viele verhungernde Kinder und viele unversorgte Kranke. Da stand am Eingang eine Tafel zur Erinnerung an den Missionar Werner, der war dort von Banditen wenige Monate, bevor ich hinkam, erschossen worden. Die sind einfach eingedrungen und haben mit vielen Schüssen ihn niedergestreckt. Ein Vater vieler Kinder hier aus dem Württembergischen. Und da waren die beiden Schwestern ganz allein und ich sage, ja, wie schafft ihr denn das? Habt ihr da keine Angst? Sie sagen, die Mörder hat man nie gefunden, sie leben wahrscheinlich in den Dörfern um uns her und die Waffe ist noch da, eine Maschinenpistole. Dann sagt die eine Schwester so treffend, länger als eine halbe Stunde haben wir nie Angst gehabt. Wir hatten auch die Angst gefunden, aber dann haben wir sie abgegeben bei Jesus. Da haben wir es wieder hingelegt. Wenn es über uns kam, er ist mein Erretter. Er holt mich heraus aus diesen Nöten und aus dieser Angst. Dann sagt schön im Psalm 27, wenn der David sagt, ich habe den Herrn allzeit vor meinen Augen, ich blicke auf den Herrn. Er hat ja Jesus noch gar nicht gekannt. Er hat prophetisch von Jesus immer schon gesprochen. Ich blicke auf ihn. Und das ist mein Friede. Ich gucke nicht auf die Gefahr, sondern ich blicke auf meinen Herrn und habe meine Freude. Deine Huld macht mich groß. Und nun machen Sie eine ganz persönliche Freude daraus. Ich sprach davon, dass Sie ein Liebesverhältnis mit Gott brauchen. Ein ganz persönliches Liebesverhältnis. Und dann brauchen Sie Einübung dieses Vertrauens. Einüben. Dass wir nicht immer wie das Kaninchen auf die Schlange, wir auf die Gefahr blicken, sondern dass wir fröhlich sagen, jetzt gehen wir mal wieder über und blicken auf den Herrn und dann warten wir, wie Gott das löst, das lassen wir sein Problem sein. Machen Sie eine persönliche Freude daraus, wie der David da redet in diesen Versen. In zwei Versen sagt er, neunmal mein, neunmal mein. Mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott. Ich habe oft Theologen sagen hören, Die haben also ein bisschen gewettert, wenn man so arg um die persönliche Heilsaneignung sich bemüht hat, und gesagt, das sei Heilsegoismus. Ich finde diesen Heilsegoismus in der Bibel. David hatte ihn und darum fühle ich mich in guter Gemeinschaft. Ich will nicht untergehen und ich darf das in meiner Not sagen. Ist ja interessant, wenn ich Gott so gefunden habe, bleibt das ja kein Egoismus mehr. Da wird das ja in unserem Leben plötzlich ein Wunsch, ich will so vielen anderen das doch auch bringen, weil ich es so beglückend erfahren habe, aber es ist der Zugang nur, indem ich selber ergreife. Neunmal steht da mein Herr, mein Gott und dann mit Loben und Danken überwundene Ängste, wie kann man Ängste überwinden? Indem sie fröhlich singen, fröhlich jubeln. Lassen Sie mich nur an eine Episode aus dem Leben Davids erinnern. Da war der Goliath und hat gelästert und geschrien und die Freunde waren ganz verzagt und die Brüder auch. Und der junge David sagt, ja, warum geht da keiner nüber? Und sagt mal dem Goliath, so geht's nicht und so. Ja, das kann man nicht. Was war denn das Vertrauen des David, indem er dem Goliath, diesem erschreckenden Gegner, entgegenruft, du kommst zu mir mit Schwertspieß und Schild. Ja, das stimmt. Es war ein erschreckender Anblick. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Gehen Sie so durch die Ängste Ihres Lebens. Gehen Sie so durch alle bedrohenden Nöte. Ich komme zu dir im Namen Jesus. Stellen Sie sich hinein in den Frieden Gottes. Das heißt bei Luther einmal, als viele ihm Angst machten und sagten, das geht nicht und du bist in großer Gefahr, du darfst da nicht hin, da sagt er, ich stehe fest, es sterbe der Martin Luther und lebe Christus, der Gott meines Heils müsse erhoben werden, lebt wohl und steht fernerhin fest. Wir leben in einer verrückten Zeit, bei uns wird immer nur vom Zweifel und vom Unglauben gesprochen. Dabei kann die Sache Gottes nicht untergehen. Der Herr hat seine Herrschaft angetreten. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Es ist bloß die Frage, ob Sie dabei sind. Und Sie dürfen sich in den Sieg Jesu hineinstellen und dürfen fröhlich auftrumpfen. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, auf den ich traue. Seien Sie sein fröhlicher Zeuge. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 402, meinen Jesum lasse ich nicht. 402, den ersten und die beiden letzten Verse. Dann werden sich die Kandidaten vorstellen, die neuen Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International, die in den nächsten Wochen und Monaten ausreisen werden. Die hatten gerade einen Rüstkurs in Eidlingen. 402, 1 und 5 und 6.
kann ja nur diese Liebe sein zu Jesus, die Menschen bewegen, egal wie alt sie sind. Vielleicht auch den besonderen Ruf zu hören, das Vaterhaus zu verlassen, das Risiko einzugehen, den Beruf aufzugeben oder wenigstens die Sicherheit des Berufes und des Standes hier und dann dorthin zu gehen, wo Gott einfach seine Diener braucht. Und bis der Jesus wiederkommt, wird er Menschen rufen. Und wir haben das Vorrecht, im Zusammenhalt mit dieser Gemeinde von christlicher Fachkräfte immer wieder Menschen zu finden, die bereit sind, sich senden zu lassen. Und diesmal sind es 17, einer musste schon gehen, die eine Woche jetzt in Eidlingen sich haben zurüsten lassen, damit eine Gemeinschaft entsteht, eine Beziehung zueinander, damit man weiß, auch wenn man alle an verschiedene Plätze geschickt werden, es sind noch andere da, die dasselbe durchmachen. Und heute soll der Abschluss sein, heute Morgen in dieser Gemeinde dürfen sich diese Menschen vorstellen, damit Sie sie auch kennen, denn ich weiß, hier wird gebetet und das Werk unterstützt. Und so stellen sich jetzt diese Leute vor. Du darfst anfangen, junger Mann.
Darf ich anfangen? Gut. Ich heiße Alexander Hofager, habe aber nichts mit dem Ludwig Hofager zu tun. Ja, ich bin momentan noch Schüler im Gymnasium, mache jetzt Abitur und komme aus Herrenberg, also ganz in der Nähe. Im August werde ich nach Brasilien gehen, nach Blumenau, in ein Alkoholtherapiezentrum. Und zunächst hat sich's einfach gut angehört. Brasilien, Abenteuer, habe ich gedacht. Und aber mittlerweile habe ich einiges kapiert und dass Gott mich wirklich in Blumenau haben möchte und dass es Mission bedeutet. Und ich freue mich unheimlich, dorthin zu gehen.
Reinhard Schaller. Ich komme ursprünglich aus Oberfranken, lebe aber jetzt mit meiner Frau im Schwarzwald. Von Beruf bin ich Schlosser und ich gehe mit meiner Frau nach Haiti in ein Ausbildungsprojekt. Ein Wort aus Lukas 9, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieser Vers stand am Anfang meiner Zeit, meines Weges und hat mich auch durch diese Zeit begleitet.
Ulrike Schaller, von Beruf Krankengymnastin. Ja, ich komme aus Tennenbronn im Schwarzwald.
Silke Hennig, ich komme aus Norddeutschland, aus Lübeck. Ich bin Ärztin und reise im Juli aus in den Niger in ein Missionskrankenhaus dort. Ich hoffe, durch meine Arbeit ein wenig auszudrücken von diesen beiden Händen des Evangeliums. Eine Hand, die praktisch hilft, die Barmherzigkeit zeigt und die andere Hand, die die Botschaft von Jesus weitergibt.
Heike Schwen, ich komme aus dem nördlichen Hessenländle, aus Dillenburg, nicht aus dem Siegerland. Und ich bin Berufsschullehrerin und werde mit meinem Mann, dem Eckhard, nach Indien gehen.
Ja, ich bin der Eckhard Schwen, komme auch aus dem nördlichen Hessenländle. Wir wohnen aber inzwischen in Bingen am Rhein und wir gehen also nach Südindien. Ich bin Umweltschutzingenieur und unsere Aufgabe, Silke, du hast das eben schön gesagt, ich sehe das eigentlich auch so für uns, dass wir zum einen Abfallprojekte und Abwasserreinigung und Umweltbildung an Schulen machen werden, aber zum anderen wünschen wir uns, dass Gott auch in der Zeit viele Inder im Herzen reinigt und den Müll aus ihrem Leben nimmt.
Ich bin der Vitali und ich komme ursprünglich aus Kasachstan, so in Russland irgendwo. Und im Moment wohne ich in Bamberg und ich bin Krankenpfleger von Beruf und gehe nach Brasilien Anfang Mai. Ich werde auch in in Blumenau im Lager arbeiten mit Alkohol und Drogenabhängigen. Und ich freue mich echt irgendwie mit Leuten so, also zusammenzuleben und auch die zu begleiten durch diese schwere Entziehung und Entzug und halt mit denen zusammen zu sein.
Margarete Bier aus dem Saarland, einer ehemaligen französischen Provinz. Ich gehe auch in eine ehemalige französische Provinz nach Guinea, Westafrika, und werde dort in einem missionarischen Projekt in einem Jugendzentrum mitarbeiten. Ich gehe also ganz im missionarischen Bereich, bin Gemeindehelferin, vorher Stahlgraveurin und hoffe, dass ich das, was vorher mein Beruf war, dann dort als Hobby weitermachen kann. Aber hauptsächlich geht es darum, der überwiegend muslimischen Bevölkerung das Evangelium nahe zu bringen, und ich hoffe, dass ich da auf freundschaftlicher Ebene den Leuten das nahe bringen kann.
Steffen Kirstein, von Beruf Chirurg, Heilsegoist aus dem Schwabenländle. Zielland ist der Tschad mitten in Afrika, wo wir als Familie hinausreisen werden. Ich werde dort ein Krankenhaus einer einheimischen Kirche leiten.
Und ich bin die dazugehörige Ehefrau, ich heiße Cornelia Kirstein. Wir haben noch ein 3-jähriges Söhnchen, zurzeit gut versorgt bei Opa und Oma. Und so wird meine Aufgabe vorwiegend sein, natürlich die Familie zu versorgen. Aber mein großer Wunsch ist darüber hinaus, in der Gemeinde, vielleicht in der Frauen- oder Kinderarbeit mitzuwirken oder auch im Krankenhaus. Das entscheiden wir, wenn wir dann dort sind.
Ich heiße David Meyer, ich komme aus Korntal, also hier direkt in der Nähe. Und ich bin Zivi und gehe als Schreiner nach Haiti. Und meinen Auftrag sehe ich darin, neben meiner Arbeit als Schreiner in der Schreinerschule, vor allem Kontakte zu knüpfen zu den einheimischen Leuten und das Evangelium weiterzusagen.
Daniel Kloppach, ich komme aus Rehe im wunderschönen Westerwald. Ich bin Augenoptiker, aber zurzeit Bibelschüler in England. Und ich gehe nach Uganda als Augenoptiker und hoffe, den Leuten dort nicht nur mit den Augen zu helfen, sondern auch wirklich das Herz zu öffnen, damit sie Augen für die Liebe Gottes bekommen.
Johannes Ruhb, ich komme von der Schwäbischen Alb runter und bin Ingenieur für Nachrichtentechnik und werde Ende Juni nach Haiti ausreisen. Ja, Haiti ist sehr stark vom Voodoo-Kult geprägt und dort möchte ich im technischen Bereich mitarbeiten, einfach um Gottes Wort zu verbreiten.
Gisela Geiger aus Memmingen. Ich bin Industriekauffrau und ich werde nach Namibia gehen und beim Missionswerk Jugend für Christus in der Verwaltung mitarbeiten. Und einen Vers möchte ich Ihnen mitgeben: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Denn das dürfte ich erleben.
Martina Seidel, ich komme aus Stuttgart und ich werde als Kinderkrankenschwester nach Mosambik ausreisen. Und ein Vers, der mich immer durchgetragen hat, ist in Jeremia 33, Vers 3: Rufe mich an, so will ich dir antworten und ich will dir große, unfassbare Dinge kundtun, von denen du noch nichts weißt.
Johannes Weiser, ich komme aus dem Kreis Freudestadt mit dem Schwarzwald. Ich bin Schreiner von Beruf und gehe nach Israel in ein Krankenhaus und ich hoffe, dass ich dort Gott mit meinen Gaben und Fähigkeiten dienen kann.
Lass uns zusammen für die jungen Menschen beten und sie auf dem Weg begleiten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in der Sendung deines lieben Sohnes uns ein Vorbild gegeben hast und dass wir diesem Vorbild folgen können, weil du uns den Geist Gottes gesandt hast, der es ermöglicht, hinzugehen, wie du es aufgetragen hast, in alle Welt und zu Jüngern zu machen, Menschen, die darauf warten, dass ihnen geholfen wird, so wie wir täglich und ganz besonders auch am Sonntag durch die Verkündigung immer wieder gestärkt werden für das Leben. So beten wir, dass diese jungen Menschen hinausgehen können an ihrem Platz deiner Wahl, dass du sie dort zum Segen setzt und viel Frucht schaffst durch sie unter diesen Völkern und Nationen. Zu deiner Ehre, damit alles vorbereitet ist, wenn du kommst. Amen.
Und wir danken dir, lieber Herr, dass du uns herausholst aus allen Ängsten und Schrecken des Lebens, dass du uns mutig und stark machst, dass wir mit dir Neuland erobern dürfen, dass wir deinen Sieg erleben, auch in den Schrecken der Welt. Lass das diese Mitarbeiter erfahren in allem, was vor ihnen steht, aber mach auch uns so mutig, wenn du uns sendest in die Aufgaben, in denen wir stehen. Wir wollen auf dich blicken und dir danken, dass du alles in deiner Hand hast
und dass uns niemand aus deiner Liebe herauslösen kann. Wir bitten dich jetzt auch für die, die nicht unter uns sein können, weil sie krank und alt sind, sei jetzt bei ihnen, grüße sie, auch wenn sie mit uns verbunden sind über die Kassetten. Gib ihnen den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und wir denken auch an die, die wir von dieser Stätte ausgesandt haben, in krisenhafte Notgebiete. Sei heute bei ihnen und gib ihnen einen besonderen Sonntagssegen, neue Freude durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch mal Platz. Wichtig ist mir jetzt noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir in der Passionswoche diese Bibeltage haben. Beginnen abends um 16:45 Uhr, gehen etwa bis 19:30 Uhr, man kann sich auch das Programm zusammenstellen. Es ist immer wichtig, wie wir hier was mitteilen können. Da liegen hinten die Zettel, gelben Zettel, mit dem großen Angebot Dr. David Jaffin, und Konrad Eisler und Hofacker Gedenkstunde und so weiter. Versorgen Sie sich. In der Passionswoche wollen wir, dass wir eine Schulung haben, dass wir Superkraftstoff tanken können zur Stärkung unseres Glaubens. In der letzten Predigt habe ich von Dr. Paul Müller erzählt, der 60 Jahre multiple Sklerose hatte, der Naturwissenschaftler. Wir haben jetzt doch auf vielfachen Wunsch die Bücher von ihm, von seinem Leiden, auch ein Andachtsbuch, was er da hatten, so liegen da am Büchertisch. Zum Waldheim sind die Anmeldungen schon ganz stark. Wir haben schon 75 Anmeldungen. Wir haben relativ wenig aus der Predigtgemeinde. Sollte jemand von Ihnen das vergessen haben, seine Kinder zu den Sommerferien Waldheim anzumelden, das müssen Sie jetzt unverzüglich tun. Hinten ist die Anmeldesache auf dem Fenster, Simpson, dass Sie das gleich tun. Es wäre schade, wenn wir Ihre Kinder nachher nicht aufnehmen könnten. Waldheim-Anmeldung, was der Reihe nach noch haben. Dann unser Zettel, der Aprikot-Zettel mit den Übersichten. Da ist jetzt auch hinten ein schöner Zettel noch für die geistliche Abendmusik zur Osternacht mit Werken für Trompete und Orgel. Jörg Günther und Frank Schiffler, das ist der Samstag vor Ostern. Es liegt auch hinten und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie selber sich da richtig informieren und alles dann bei der Hand haben. Das Opfer geben wir heute zur Aussendung dieser Mitarbeiter, die hinausgehen. Es ist ein schönes Zeichen, dass wir auch so direkt hinter euch stehen und das unterstützen wollen. Und getauft wird im Taufgottesdienst 11:45 Uhr. Tabea Christin Hörmann aus Heumaden, Bernsteiner Straße 99. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Annemarie Müller, geborene Hahn, aus Baden-Baden. Und wir hörten das Wort, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es gilt auch Ihnen, wenn Jesus Sie birgt, in allen Tagen, die nun vor uns liegen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.